Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich glaube, die heutige Podcast-Folge wird euch gut gefallen, denn ich unterhalte mich heute mit dem erfolgreichen Buchautor und noch erfolgreicherem Investor Sven Lorenz. Wir sprechen darüber, warum Börse noch immer nicht nur Beruf, sondern auch Leidenschaft für ihn bedeutet. Wir sprechen über die spannende Frage, ob es heute überhaupt noch möglich ist, einen Geheimtipp, also eine unterbewertete Aktie an der Börse zu finden. Und ich nehme es vorweg, er sagt, ja, das ist möglich. Und er gibt auch Hinweise darauf, wie man solche Geheimtipps an der Börse finden kann. Sehr, sehr spannend. Ja, und am Ende geht es auch noch um die aktuelle Lage und ich frage ihn, warum er schon vor vielen Jahren Deutschland verlassen hat. Also, freut euch drauf. Ja, herzlich willkommen, Sven. Es freut mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Offline haben wir immer wieder mal versucht, uns Termine zuzuschmeißen. Es hat noch nicht geklappt. Ich bleibe aber weiter optimistisch, dass wir das hinbekommen werden in den nächsten Monaten. Ich folge dir zum Teil, ohne dass du es weißt, schon ein bisschen länger, weil ich mit Begeisterung damals dein, ich weiß gar nicht, erstes Buch, die Reisenotizen eines Börsenprofis gelesen habe. Und dann ja, in den folgenden Jahren ergab sich immer mal die ein oder andere um die Ecke Kontaktaufnahme, so will ich es mal nennen. Aber weil ich dich nun, zumindest auf diesem Wege, schon ein bisschen länger kenne, aber vielleicht nicht alle Zuhörer, würde ich dich ganz kurz bitten, dich einmal vorzustellen.
Hallo Lars, vielen Dank für die nette Einladung zu deinem Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz, ich bin Autor der Webseite undervaluedshares.com, das heißt also unterbewertete Aktien. Da ist der Name auch Programm. Ich bin leidenschaftlicher Aktionär, Investor, Analyst, Buchautor, Journalist, mache diverse Dinge, die aber am Ende des Tages immer darauf abzielen, ich möchte unterbewertete Aktien finden. Und möglichst auch interessante Stories, die man vielleicht nicht unbedingt anderswo findet und die vielleicht auch ein bisschen zum einen unterhaltsam sind und zum anderen einem etwas beibringen darüber, wie die Welt funktioniert, was überall so stattfindet und ja, wie bunt der Planet einfach ist. Und das versuche ich auf meiner Webseite darzustellen und auch in meinen damaligen Büchern. Und da freut mich sehr, dass wir jetzt heute direkt mal sprechen können, nachdem unsere bisherigen Versuche, uns zu treffen, durch die Pandemie etwas verhindert wurden, aber das kriegen wir auch noch hin. Irgendwann bin ich mal in Hamburg oder sonst wo, sehen wir uns persönlich.
Genau, da bin ich ebenfalls zuversichtlich. Ich muss zuerst mal sagen, wenn man deinen Hintergrund so betrachtet, dann könnte man an dem, ich kann ihn jetzt sehen, ihr könnt ihn hier im Podcast nicht sehen, dann könnte ich an dem jetzt nicht erkennen, wo du dich gerade aufhältst. Ich weiß, ich meine, Reisenotizen eines Börsenprofis deutet schon darauf hin, dass du viel und gerne unterwegs bist. Das verbindet uns auf jeden Fall. Aber wo du lebst, das ist dann durchaus bemerkenswert, einfach weil dort nicht so viele Menschen leben. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
Ja, wir sind buchstäblich relativ wenige Leute hier. Also meine Geschichte ist, dass ich 1998 aus Deutschland weggegangen bin. Ich hatte damals zuletzt in Hamburg gewohnt, bin dann nach London gezogen. Und bin seit 2017 quasi Vollzeit oder primär ansässig auf einer kleinen Insel im Englischen Kanal. Das ist die Insel Sark. Die gehört zu den britischen Kanalinseln. Die Kanalinseln wiederum sind eine Besitzung der Krone. Das heißt, die gehören nicht zu Großbritannien. Sie sind unter Eigenverwaltung. Sie regieren sich selber. Sie haben auch nie zur EU gehört. Sie hatten 73 abgestimmt darüber und sind quasi immer aus der EU draußen gewesen schon. Haben also einen gewissen Sonderstatus, auch von der Historie her. Und die Insel, auf der ich wohne, die ist dahingehend ungewöhnlich, als sie nur 500 oder 600 Einwohner hat, ist aber auch ein eigenes Territorium, verwaltet sich selber, hat ein Parlament, hat eigene Gesetze, hat ein Staatsoberhaupt, auch eigene Steuergesetze, die hier nicht ganz ungünstig sind. Das ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, aber das ist quasi noch so das i-Tüpfelchen. Und da bin ich, wie gesagt, seit 2017. Wir haben hier keine Autos, es gibt nur Fahrräder und Pferde oder man läuft und es ist eine recht wildromantische Insel, also zum Schreiben ideal und vom Lebensstil her auch sehr angenehm. Man kommt von hier auch relativ gut nach London, also ich bin in 4 Stunden in London, erst mit Boot und dann mit Flieger. Man ist nicht völlig aus der Welt, aber es ist halt doch was anderes.
Also ich finde es auf jeden Fall schon mal vom Stil her sehr cool, wenn jede Reise mit einer kleinen Bootsfahrt beginnt. Aber wir wollen natürlich heute nicht nur über Romantik sprechen, sondern insbesondere auch über, ja, man kann sagen, den Kern deines Wirkens, zumindest nach außen. Ja, die Seite Undervalued Shares ist ja quasi der Programm. Das heißt, in den seltensten Fällen sprichst du dort über eine Amazon-Aktie oder eine Facebook-Aktie oder die Aktien, über die eben alle sprechen. Und für mich ist das insbesondere deshalb interessant, weil ich ja aus einem ganz anderen Bereich komme. Das heißt, ich habe mit dem News Trading begonnen und man kann vielleicht sagen, dass das, obwohl man jetzt formulieren könnte, ja, News ist letztlich auch was Fundamentales, aber je kurzfristiger das Trading, desto uninteressanter eigentlich die fundamentalen Hintergründe. Ja, wenn man ein paar tausend Trades jedes Jahr macht, dann interessiert schlicht und einfach überhaupt nicht, wie die Quartalszahlen ausgefallen sind, wer hier das Management, wer im Management sitzt, was hier als Wettbewerb drumherum stattfindet. Das ist natürlich etwas ganz anderes und ich glaube, du hast es ja auch mal im einen oder anderen Artikel beschrieben, bei dir hat aber deine Börsenkarriere, so will ich es ja durchaus mal nennen, ganz anders begonnen. Das heißt, du hast dich immer schon dafür interessiert, was macht ein Unternehmen? Ist ein Unternehmen fair bewertet? So wie viele große Investoren, muss man sagen. Vielleicht könntest du zu deinen Anfängen mal was sagen, denn wenn man sich über die Frage Gedanken macht, wo versteuere ich was, dann hat man in der Regel auch irgendetwas zu versteuern. Und du bist schon sehr früh an der Börse erfolgreich gewesen. Vielleicht kannst du zu den Anfängen mal was sagen und wie es überhaupt für dich zu einem Thema wurde, was da an der Börse passiert.
Also mein erstes signifikantes Investment war, als ich wahrscheinlich 16 Jahre alt war und damals habe ich Aktien gekauft der Hamburgischen Elektrizitätswerke, also Energie, was ja heute auch wieder ein Thema ist. Ich kam auf die Aktie, weil ich damals bei meinem Vater sozusagen die Zeitschrift Kapital immer mal wieder fand und da wurde jeden Monat eine Aktie des Monats vorgestellt auf einer Seite. Und da wurde eben die HEW, Hamburgische Elektrizitätswerke, vorgestellt auf der Basis, die verdienen sehr viel Geld, die Aktie hat eine hohe Dividendenrendite, sie ist unterbewertet und die wird wahrscheinlich mal genau deswegen steigen. Die habe ich dann gekauft für damals, glaube ich, 170 Mark pro Aktie und da habe ich 10 Stück gekauft und die stiegen dann so auf 250 Mark. Also hatte ich dann mal relativ schnell irgendwie 700, 800 Mark verdient, was damals Mitte der Anfang der 90er Jahre wahnsinnig viel Geld war natürlich. Und da hatte ich Blut geleckt und ich denke mal, diese erste Erfahrung mit einer relativ niedrig bewerteten Energieaktie, die eine hohe Dividendenrendite abwarf, die hat mich wahrscheinlich so ein bisschen geprägt. Ich habe immer versucht, auch so ein bisschen natürlich durch Buffett inspiriert und durch die anderen großen Value-Investoren, etwas zu finden, was eigentlich zu billig ist, wo vorhandene Werte da sind, entweder als Sachwerte oder eben als hoher Ertragswert. Und das dann zu kaufen, wenn es gerade mal out of favor ist, wenn es mal wieder gerade keiner haben will. Ich habe auch immer wieder versucht, mit anderen Aktien Geld zu verdienen, also angefangen von kleinen Minenunternehmen bis hin zu Technologieunternehmen. Irgendwie am Ende des Tages komme ich immer doch wieder zu den Value-Werten zurück. Und die erleben ja auch im Moment gerade mal wieder eine Renaissance. Da können wir vielleicht auch später dann nochmal im Ausblick drüber sprechen. So hat sich meine Börsenkarriere eigentlich von Anfang an Richtung Value entwickelt. Ich bin wahrscheinlich auch einfach ein neugieriger Mensch, grab mich gerne in Themen ein und versuche dann eben die Gesamtumstände immer zu verstehen. Also ich fange mit meiner Analyse, versuche ich nicht nur mir Quartalszahlen anzuschauen, sondern quasi von hinten bis vorne alles zu verstehen. Und das kommt dann auch in meinen Studien rüber und es ist so ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmal. Also ich sage immer, ich erkläre meinen Lesern die Welt und ich fange damit an, dass ich sie mir selber erkläre und dann nehme ich meine Leser mit auf die Reise und am Ende des Tages geht es um unterbewertete Aktien.
Der Prozess, den du jetzt gerade kurz zusammengefasst hast, der ist wahrscheinlich, wenn man das im Detail erklären wollte, ja, dann wäre es halt ein weiteres Buch wert, wie finde ich meine Aktien. Aber kannst du so ganz grob sagen, wenn du, ja, ist es das Studium von Kurszetteln von, ja, jetzt muss ich kurz erklären, also früher gab es Kurszettel und Kurslisten auch in gedruckter Form. Ja, also da, wenn ihr auf euer Börsenportal geht und euch anschaut, Gewinner und Verlierer, Die allermeisten Aktien, die du besprichst, sind ja auch nicht in den ganz großen Indizes drin. Das heißt also, du wirst vermutlich in den seltensten Fällen das Handelsblatt aufschlagen und sagen, na, schauen wir mal, was sich hier in den Eurostoxx 50 Aktien, wobei das natürlich auch passieren kann, ja, wiederfindet, wo ich hier eventuell einen Vorsprung mir herausarbeiten kann. Kannst du so ganz grob beschreiben, wie so ein Prozess bei dir beginnt? Ist das eher Zufall, dass du sagst, aha, das ist eine Branche, die ist derzeit sowas von out. Da wollen wir doch mal schauen, ob sich da nicht irgendwie ein Wert hervortut, der jetzt besonders unterbewertet ist. Wir haben das ja auch jahrelang mit recht großen Werten im Rohstoffbereich zum Beispiel erlebt. Aber ja, schwere Frage, weiß ich. Aber kannst du es so ganz grob sagen, wie wann bei dir so ein bisschen das Feuer angeht, das Licht, wo du sagst, aha, da muss ich ein bisschen weiter und ein bisschen tiefer gehen?
Kann ich eigentlich sogar relativ genau beantworten und kann ich vielleicht einteilen in drei separate Antworten, von denen zwei wahrscheinlich auch relativ leicht nachgeahmt werden können. Also um die Antwort hier nützlich zu machen für Leute, die einfach auch in der Praxis dann sowas selber machen wollen. Also die erste Antwort ist, und das ist wahrscheinlich das, was am schwierigsten nachzuahmen ist, viel Erfahrung zu haben, hilft halt einfach. Also ich bin jetzt 47, ich habe mich seit dem 15. Lebensjahr mit Börse befasst, quasi auch Fulltime eigentlich die meiste Zeit über die Jahre sammelt man einfach wahnsinnig viel Kontext in seinem Gehirn an. Und wenn man viel liest, dann kriegt man durch den Kontext eben einfach immer wieder Ideen. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, also da kann mit künstlicher Intelligenz und mit großen Computerprogrammen und Datenbanken keiner mithalten. Es ist einfach die menschliche Kreativität, die da am Ende des Tages.
Gott sei Dank, sage
ich. Ja, die am Ende des Tages dann doch immer wieder entscheidend ist. Und das muss man sich einfach über die Zeit aufbauen. Und dann ist es natürlich auch so, das Gehirn ist ja ein Muskel letztlich. Also man kann es als Muskel bezeichnen. Je mehr man es trainiert, desto stärker wird es quasi auch. Und wenn man das Jahrzehnte gemacht hat, dann ist das Gehirn einfach auch drauf abgestellt und versiert, neue Ideen zu entwickeln, die vielleicht andere noch nicht gehabt haben. Das ist dann auch einfach der Wert, den ich über meine Webseite liefere. Also Ideen, die man woanders nicht findet. Das Zweite ist eigentlich sehr leicht nachzumachen und klingt fast schon zu simpel, um wirklich einen Wert darzustellen. Aber es ist so, dass es viel Wert hat, sich älteres Research immer mal wieder anzuschauen. Also mal zu schauen, was haben denn andere Leute veröffentlicht vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. In der Branche der Prognostiker und der Vorhersage ist es eben einfach so, dass vielfach immer wieder Dinge zu früh vorhergesagt werden. Die dauern dann doch etwas länger als erwartet, aber irgendwann kommen sie dann halt eben. Und weil sie dann halt eben irgendwann doch kommen, ist es eigentlich wert, sich von Autoren, Journalisten, Analysten, Gurus, das anzuschauen, was sie vor zwei oder drei Jahren oder auch drei Monaten oder was auch immer geschrieben haben. Und da kann man relativ viele Informationen und Ideen ausschlachten. Und das ist eigentlich eine sehr leichte und insgesamt relativ ergiebige Methode. Und das Dritte würde ich beschreiben als die Brutalo-Methode. Also du hast ja schon die Kurszettel erwähnt. Tatsächlich kenne ich einen extrem guten Anleger, über den ich wahrscheinlich auch irgendwann mal auf meiner Webseite was bringen werde, ein Interview, der seit Jahrzehnten wahnsinnige Ergebnisse einfährt. Und mit dem spreche ich immer über die Brutalo-Methode. Der setzt sich dann hin, und ich mache das in ähnlicher Form auch, und holt sich mal den Kurszettel eines Landes hervor, ob das jetzt in Form einer Zeitung ist oder man geht ins Internet auf die Börse dieses Landes und sagt, wo ist denn hier mal die Liste von allen Unternehmen, die hier notiert sind? Und dann geht er die von Hand durch. Und das mache ich auch teilweise. Und ich sage mal, die meisten nationalen Börsen haben in der Regel ein paar hundert Aktien. Und dann setzt man sich halt mal fünf Tage lang hin und guckt die mal alle nach und nach durch. Und über die Zeit kriegt man auch so ein bisschen Bauchgefühl. Okay, also hier auf den ersten Blick nach einer Minute weiß ich schon, hier muss ich nicht weiterschauen. Woanders sitzt man dann mal schnell eine Stunde, weil man was gefunden hat, wo der Instinkt einfach sagt, das ist es wert, sich mal tiefer einzugraben. Das ist zeitintensiv, aber es ist extrem produktiv und es ist eben quasi auch so wie der erste Punkt. Es dreht sich um Kontext und Kreativität und dann findet man die Dinge, die andere nicht finden. Und da liegt natürlich an der Börse einfach der größte Gewinn.
Also das ist insofern spannend, als dass man letztlich Weißt du, es gibt so uralte Sprichwörter, die eigentlich auch keiner mehr hören will. Ohne Fleiß kein Preis und sonst irgendwie. Das heißt also, irgendwie kann doch mir irgendein System immer schon vorher sagen, ob was draus wird. Und jetzt habe ich tatsächlich zwischen dem Prozess, den du hier gerade beschrieben hast, und dem, wie bei mir das Trading begonnen hat, doch eine Parallele gesehen, weil es Ende der 90er noch keine Screening-Programme gab. Ja. Davor sowieso mal nicht. Und ich im Prinzip jedes Wochenende Zeit damit zugebraucht habe, 1000 bis 1500 Werte beinahe von Hand mir dann anzuschauen hinsichtlich ihrer Candlesticks. Das war immer schon meine Methode. Und dann immer wieder diese Charts durchzugehen und dieses sich intensive Befassen mit einem Thema, ob es nun fundamental oder markttechnisch basiert ist, führt natürlich dazu, dass du eine ganz andere Verbindung hast, als wenn du auf einen Knopf drückst und sagst, da kommt dann dieses oder jenes Ergebnis raus. Und das hat gerade, glaube ich, im Investieren auch den großen Vorteil, dass wenn du dich so lange mit einem Unternehmen beschäftigt hast, und damit sind wir beim Stichwort Risiko, dass du dann auch erträgst, dass du möglicherweise nicht ganz, ja, dass du das Timing ist irgendwo auch eine gewisse Glückssache, ist auch eine gewisse Stimmungssache. Das heißt also, selbst wenn du einen extrem unterbewerteten Wert, eine Aktie findest und dann investierst, dann heißt es natürlich nicht, dass der Rest des Marktes in dem Moment auch sagt, aha, die Aktie wäre eigentlich so und so viel mehr wert. Das heißt, du musst vielleicht noch Monate, vielleicht auch Jahre durch ein Tal der Tränen wandern und bis dann der Gesamtmarkt oder die breite Masse, die ja letztlich notwendig ist, um dann einen Wert auf ein höheres Niveau zu bringen, diesen Wert auch erkennt. Wie gehst du mit diesem Risiko um? Ist das etwas, wo du aufgrund der Positionsgröße, die du eingehst, wenn du selber investierst, wo du sagst, das ist einfach der Betrag X, den ich hier investiere und dementsprechend, du wirst dann ja vermutlich auch ohne Stops im klassischen Sinne arbeiten, denn ja, 10% oder 20% unter seinem Einstieg, das wäre vermutlich nicht die passende Herangehensweise, wenn ich sage, ich gehe in einen Ölwert aus Venezuela rein, ja, da bin ich wahrscheinlich nächste Woche wieder draußen, vielleicht auch mal nicht durch Glück. Aber wie gehst du mit dem Risiko beziehungsweise wie kontrollierst du das Risiko bei deinen Investitionen?
Also auf die Frage des Timings hat keiner eine perfekte Antwort. Timing ist einfach, wie wir alle wissen, das Allerschwierigste. Und ich denke, die allerbeste Methode, um dieses Thema zu managen, ist, dass man die Positionsgröße managt, indem man anfängt mit einer relativ überschaubaren Position. Das ist dann auch einfach eine Beobachtungsposition. Man lernt ja auch, wenn man erstmal eine Aktie im Depot hat, schaut man die ja ganz anders an. Also man verfolgt die dann ja noch intensiver und macht sich noch mehr Gedanken und entwickelt auch so ein bisschen Fingerspitzen und Bauchgefühl für die Kursbewegung. Und mit dem Einstieg mit einer reinen Beobachtungsposition ist man halt auch ehrlich genug, um zu sagen, also ich habe zwar hier jetzt eine brillante Analyse der Fundamentaldaten gemacht, aber beim Timing koche ich auch nur mit Wasser und ich behalte mir sozusagen das Recht vor, beim Timing schief zu liegen, kann dann aber gegensteuern, indem ich halt eben später noch mehr kaufe, falls es doch noch billiger wird und die Gesamtumstände weiterhin Bestand haben. Und das ist, denke ich, die effektivste Methode, um mit dem ganzen Thema umzugehen.
Ja, absolut. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, no position is a position. Das heißt, du kannst natürlich auch mal einen Wert entdecken und kannst sagen, für den braucht es gewisse Umstände, die vielleicht erst dann in Kraft treten müssen. Das können ja hin und wieder, wenn wir über Rohstoffwerte zum Beispiel sprechen, können ja auch politische Umstände sein. Du hast ja in deinem, ich glaube, es war in dem letzten freien Weekly Newsletter, hast du ja auch über eine sehr spannende Geschichte also wann in einem autoritären Staat dann sich möglicherweise die wie auch immer gewählte Führung entscheidet, beispielsweise ja Zahlungen an Unternehmen zu leisten. Oder das sind ja alles sehr, sehr spannende Geschichten. Das ist natürlich, wenn das über Jahre hinweg stattgefunden hat, nicht zu prognostizieren. Und man kann ja vielleicht den einen oder anderen Zustand auch mal beobachten. Ist es dann diese erste Beobachtungsposition, wie du sie genannt hast, ist das für dich letztlich der gedankliche Aufhänger zu sagen, ich bleibe dann aber am Ball und mir wird auffallen, wenn sich hier was passiert? Ist das also deine Herangehensweise, eine kleine Position und dann schauen?
Absolut. Und ich denke mal, das ganze Thema Bauchgefühl ist da ganz entscheidend und das fließt auch in das ein, was wir vorher besprochen haben mit Analyse. Also ich kenne mehrere sehr gute Investoren, die sagen, wir schauen uns alle Zahlen an und nehmen Firmen auseinander bis ins letzte Detail. Am Ende des Tages sitzen wir da immer noch mal eine halbe Stunde da und fragen uns selber, was sagt denn unser Bauchgefühl zu dem ganzen Thema? Und wir haben ja offenbar ein zweites Gehirn irgendwie in der Magengegend. Mhm. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und es ist ganz wichtig, wirklich eine Aktie intensiv auf täglicher Basis zu verfolgen, was den Kurs auch anbelangt und die Umsätze und wie sich das so verhält. Und man kommt da zu allen möglichen Schlüssen und Einsichten, wenn man wirklich eng sich mit einem Thema und mit einem Wert beschäftigt. Und das kann man halt eben einfach wirklich nur dann, wenn man auch schon mal eigenes Geld investiert hat, dann schaut man ganz anders hin. Und dann kommt man schon zu den richtigen Schlüsseln in der Regel. Und irgendwann geht es dann meistens auf. Man muss ein bisschen Geduld haben. Ich bin grundsätzlich dagegen, mit Leverage zu spekulieren, also keine Schulden einzusetzen oder exotische Derivate oder sonst was. Das ist nicht mein Zuhause. Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, ich kaufe eine Aktie ohne Leverage und kann deswegen einfach so lange auch drauf sitzen bleiben, bis es dann eben so eintritt, wie von mir prognostiziert im Idealfall.
Das ist vielleicht auch der große Unterschied beziehungsweise die Abgrenzung. Ich habe hin und wieder den Eindruck, wenn ich Nachrichten bekomme, dass dann verschiedene Ansätze und verschiedene Strategien miteinander kombiniert werden. Was ich sehr häufig höre und etwas, was zum Beispiel auch in einem Buch, was mich am Anfang beeinflusst hat, die Zürich-Axiome, immer wieder beschrieben wird, ist, das sagt ja auch ein Stanley Druckenmiller, reich wirst du, wenn du konzentrierte Wetten eingehst. Also was meint er damit? Du hast nicht 100 Positionen, sondern 3 oder 4 wirklich große Positionen. Das ist aber natürlich dann ein Trading-Ansatz, der auch ganz sicher mit zumindest sehr, sehr festen Stops arbeitet. Das heißt also, auch ein Stanley Druckenmiller wird regelmäßig Verluste realisieren. Das ist etwas vollkommen anderes, als wenn ich sage, ich gehe in eine exotische Aktie hinein, die sich über Jahre hinweg entwickeln kann. Also die Zeitebenen, auf denen man sich bewegt, hier voneinander zu unterscheiden, erscheint mir da ganz, ganz wichtig, zu sagen, ich nehme 4 Exoten und mache damit mein Depot voll. Das kann mal im Zweifelsfall natürlich zu einer absoluten Überrendite führen, aber auch zum Ende der Karriere. Das heißt, dein Ansatz ist letztlich auch ein langfristiger, weil du sagst, solche Geschichten an der Börse, die müssen sich auch entwickeln und denen muss man dann auch die entsprechende Zeit geben.
Absolut, aber du hast das richtige Stichwort hier geliefert, Portfoliokonzentration. Ich bin auch ein ganz großer Befürworter davon, wenn man als Privatanleger auch einfach mal richtig nach vorne kommen möchte, muss man gelegentlich halt auch einfach mal etwas höher gewichten. Also nur 3 bis 4 Aktien im Depot fände ich generell ein bisschen wenig. Jeder ist da anders und jeder hat andere Ziele und Hintergründe. Also da gibt es keine feste Antwort, die für jeden gilt. Ich würde mal sagen, so tendenziell 10 bis 12 Aktien sind wahrscheinlich für die meisten Privatanleger das Optimum. Das ist auch das, was man verfolgen kann realistisch. Damit kann man sich beschäftigen. Damit kann man die Werte auch so gewichten, dass sie, wenn die Aktie dann steigt, das auch einfach zu Buche schlägt, jedenfalls mehr, als wenn man 60 oder 100 Titel im Depot hat. Und gleichzeitig, wenn man 10 oder 12 Aktien hat und man kennt dann einen Wert mal besonders gut und hat den schon lange verfolgt, hat ihn schon lange im Depot und hat vielleicht auch gerade eine besonders gute Chance zuzukaufen und aufzustocken, dann kann auch mal was bis 20 oder 30% im Depot gewichtet werden. Ich denke mal, 30% sollte die Obergrenze sein. Also das ist, denke ich mal, also wie gesagt, es kommt immer auf die individuellen Umstände an. Aber ein Depot mit 10 bis 12 Werten und gelegentlich mal was bis 30% gewichten, das erscheint mir so für Privatanleger als eine relativ vernünftige goldene Regel, an der man sich orientieren kann.
Ja, absolut. Und an der Stelle muss ich einen ganz kurzen Disclaimer für unsere ETF-Anleger einfügen. Also ich hoffe, ich bekomme jetzt keine Nachricht. Ich habe meinen ETF-Sparplan aufgelöst und bin jetzt zu 30% in Aktie XYZ gegangen. Das sind 2 unterschiedliche Disziplinen. In der Spekulation benennen wir es ruhig so. Da haben wir natürlich das Ziel einer außerordentlichen Rendite. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz, als wenn ihr jetzt mit dem Kindergeld sagt, ich kaufe monatlich meine ETFs. Da wird man dann vermutlich langfristig, ob in den nächsten 10 Jahren, bin ich nicht ganz so sicher, aber da bekommt man dann irgendwo so seine 5 bis 7%. Aber es geht ja hier darum, eine Outperformance zu erzielen. Und das kann man natürlich nur, wenn man entsprechend das Risiko auch eingeht. Sven, die Frage, die sicherlich viele jetzt bewegt, ist, ist das denn heute noch möglich? Es ist doch alles so transparent. Wir haben sämtliche Informationen sind innerhalb von Sekundenschnelle. Ich kann mich noch an Tage erinnern, da musste ich in die Stadtbücherei gehen. Ja, ich weiß nicht, ob die meisten Städte sowas überhaupt noch haben. Es gibt ein paar sehr schöne alte Büchereien. Du hast auch von einigen berichtet, hast auch ein schönes altes Buch gestaltet. Aber das nur am Rande. Bedeutet, in der Regel bewegen wir uns wahrscheinlich im Nebenwertebereich, ne? Weil du sagst, die Top-Aktien, die sind in der Coverage von zahlreichen Analysten. Bewegst du dich grundsätzlich mal im Nebenwertebereich oder sagst du, auch bei Aktien, die eigentlich jeder kennt, kann eine Unterbewertung vorliegen?
Also da muss ich auch wieder in zwei Hälften antworten. Also zum einen bin ich ganz, ganz großer Verfechter, dass die Märkte nicht effizient sind. Und die Art und Weise, wie man Ineffizienzen findet, die verändern sich halt einfach. Also früher, so als wir beide noch, sagen wir mal, ein bisschen jünger waren, da konnte man in der Tat noch ins Stadtarchiv oder ins Handelsregisterarchiv gehen oder in Zeitungsarchive und konnte einen Informationsvorsprung finden durch irgendwelche Unterlagen, die man irgendwo physisch vorfand. Das ist heute schwieriger geworden. Gleichzeitig ist es heute zum Beispiel so, dass alle unter einer solchen Informationsflut leiden, dass viele Dinge einfach nicht wahrgenommen werden, weil wenn etwas nicht in den Mainstream-Medien besprochen wird und vielleicht ein Wert aus der zweiten Reihe irgendwo gehandelt wird, dann fällt es relativ schnell durchs Raster und niemand merkt es so richtig. Also nach meinem Empfinden mangelte es bislang in den, wie viele Jahre bin ich jetzt an der Börse? Gott, mehr als ich dachte, das sind ja schon über drei Jahrzehnte sozusagen. In der Zeit hat sich eigentlich an der Zahl der Marktineffizienzen aus meiner Sicht überhaupt nichts geändert. Die gibt es zu jeder Zeit und die gibt es reichlich. Nur wie man sie findet und wo man sie findet, das ist einfach unterschiedlich. Gleichzeitig ist aber eine gute Faustregel zu sagen, dass man die meisten Ineffizienzen einfach findet im Bereich der Small- und Mid-Caps. Also da gibt es unterschiedliche Definitionen, was genau Small- und Mid-Cap ist. Also ich sage mal, alles zwischen 100 Millionen Euro Market Cap bis hoch zu einer Milliarde. Da sind relativ wenige Analysten zugange. Also durch diese ganzen neuen Gesetze, die es da jetzt die letzten Jahre über auch gab, das MiFID II und wie sie alle heißen, hat sich ja auch die Zahl der Analysten in Europa zum Beispiel dramatisch nochmal gesenkt. Es werden immer weniger Werte gecovert. Gleichzeitig gibt es eine wahnsinnige Informationsflut. Und ich denke auch nach meiner subjektiven Beobachtung, die Massenmedien heute tun eigentlich noch stärker als je zuvor dazu führen, dass bestimmte Themen wahnsinnig viel Aufmerksamkeit kriegen und andere einfach völlig vom Radar verschwinden. Also da kann man viele Ideen und Anlagechancen finden, indem man einfach gute Analysearbeit betreibt. Und es gibt auch immer wieder unter den größeren Werten Marktineffizienzen und Gelegenheiten, einfach dem Zeitgeist und dem Narrativ voraus zu sein. Das ist ja auch genau das, was ich auf meiner Webseite versuche. Also ich stelle eigentlich überwiegend relativ liquide Werte vor. Und ich bin selber immer wieder überrascht, was man da so alles findet, wo man denkt, okay, das hat jetzt 5 oder 10 oder 20 Milliarden Börsenwert und trotzdem guckt irgendwie keiner so richtig hin. Und da gibt es aber auch eigentlich einen relativ spezifischen Grund dafür. Die ganzen Analysten und die meisten Anleger schauen halt auf Aktien mit der Perspektive, was passiert da in den nächsten 3 bis 12 Monaten. Und es gibt wenige, die sich Aktien anschauen mit der Perspektive, was passiert da über die nächsten 2 bis 3 Jahre oder die nächsten 5 Jahre. Und die so ein bisschen so, ich sag mal, einen holistischen Ansatz haben und sich das Gesamtumfeld anschauen und mal von hinten bis vorne die ganze Geschichte durchanalysieren. Und da hat man relativ wenig Wettbewerb, erstaunlicherweise. Also lange Antwort. Aber im Kern läuft es darauf hinaus, es gibt zu jedem Zeitpunkt an der Börse gute Chancen, die man finden kann durch Analyse und Recherche.
Ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Also klassisches Sell-Side-Research heißt halt auch, der Analyst, der muss quartalsweise immer wieder drauf schauen und der muss jedes Quartal dann auch für die nächsten Monate dann seine Einschätzung teilen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Das ist was anderes. Also die beiden Begriffe Sell-Side-Research, Buy-Side-Research. Wer Lust hat, schaut da mal rein. Das, was der Sven macht, ist Teilweise zwar kostenlos, aber dennoch eher Buy-Side Research, weil es halt eine andere Ausrichtung hat als das, was jetzt das, diese Analysen, die man ja zum Teil dann auch mit etwas Verzögerung im freien Bereich bekommt. Das wird einem schon auffallen, wie das eine ganz andere Tonart ist. Spielt die aktuelle Lage für dich eine Rolle? Das heißt also, wenn wir über Unterbewertung sprechen und vielleicht die eine oder andere Aktie dir besonders gut auch gefällt, schaust du dann dennoch auf den Gesamtmarkt? Ist der Trend aufwärts gerichtet? Ist er abwärts gerichtet? Oder sagst du, Value entsteht halt in dem Moment, wo eine Unterbewertung da ist? Die allgemeine Marktrichtung, die interessiert mich dabei nicht so sehr.
Also ich habe in meinem Leben sehr wenige Leute kennengelernt, die Märkte zuverlässig vorhersagen können. Und ich tue das Thema zwar nicht völlig ignorieren, ich schaue mir natürlich auch an, was ist auf der Welt los und was sind so die großen Trends. Aber letztlich versuche ich halt Investments zu finden, bei denen der individuelle Trend für diese Aktie und dieses Unternehmen einfach so stark ist, dass es nach Möglichkeit auch sich gegen ein nicht so gutes Gesamtumfeld durchsetzt. Also konkretes Beispiel, als in Russland und der Ukraine dieser Konflikt ausbrach, da sagte ich eben, okay, eines der Investmentthemen, das jetzt vielleicht wieder an Bedeutung gewinnen wird, ist das ganze Thema Finanzierung von Prozessen. Durch diese ganzen Sanktionen entstehen ja wahnsinnige Prozessrisiken überall. Und es gibt in London an der Börse ein großes Unternehmen, das Prozessrisiken finanziert und daraus sehr gute Erträge erzielt. Und bei denen lag sowieso schon eine Sondersituation vor. Und ich habe eben einfach gesagt, also in einer Welt voller Konflikte und Sanktionen wird das Prozessfinanzierungsthema einen Aufschwung erleben. Und die Aktie ist deswegen jetzt auch schon gestiegen, trotz des Umfelds. Also das zum Thema Gesamtmärkte. Gleichzeitig ist es so, also ich fühle mich im Moment derzeit im Aufwind dahingehend. Ich bin halt einfach Value-Typ und das war jetzt die letzten 10 Jahre nicht unbedingt immer in Mode. Und ich denke, dass wir generell jetzt in einem Umfeld, wo wir wahrscheinlich meines Erachtens dauerhaft höhere Inflationsraten haben, wahrscheinlich dauerhaft höhere Zinsen irgendwie sehen werden. Und viele Leute jetzt auch über die letzten 12, 18 Monate mit Technologieaktien mal richtig viel Geld verloren haben, denke ich, wird das ganze Thema klassischer Value jetzt mal dauerhaft weiter in Mode bleiben und einen Aufschwung wieder erfahren. Und zum anderen bin ich ja auch so ein bisschen dafür bekannt, mich mit Emerging Markets und etwas exotischeren Werten und exotischeren Märkten zu beschäftigen. Und da findet eine ganz interessante Veränderung im Moment statt. Die sieht man jetzt auch gerade schon so im ersten Investmentbanken-Research immer mal hochpoppen. Also das, was früher als Exotenländer und Emerging Markets betrachtet wurde, ist auf einmal vielleicht der Teil der Welt, wo es relativ stabil und zuverlässig ist. Also weiß jetzt gar nicht, wer das neulich gebracht hat, ob es Goldman Sachs war oder T.S. Lombard. Die haben eine große Analyse darüber geschrieben, dass jetzt halt Emerging Markets wahrscheinlich in den nächsten Jahren relativ gut dastehen werden. Also ein bisschen bildhaft gesprochen, Indien macht mit Russland weiter Geschäfte und macht mit dem Westen Geschäfte. Also bei denen geht es normal weiter. Saudi-Arabien verdient sich dumm und dusselig am Geld und verdient sich dumm und dusselig am Öl. Und hat sich ja auch insgesamt die letzten Jahre über wirtschaftlich mal so ein bisschen neu aufgestellt. Also es ging ja die Saudi Aramco an die Börse als nationale Ölgesellschaft. Die Börse von Saudi-Arabien hat sich selber an die Börse gebracht. Also man kann auch in die Börse von Saudi-Arabien investieren. Es kommen da relativ viele IPOs. Das nur mal so als Beispiel. Da denke ich, werden jetzt alle möglichen Märkte und Aktien, auf die ich so klassisch ein Auge habe, die werden jetzt wieder einen Aufschwung erfahren und mehr Interesse anziehen.
Ja, ich habe gerade durch Zufall gesehen, da ging es um ein Video Thema Langlebigkeit, dass der Prinz von Saudi-Arabien in Private Equity Deals in zwei vorbörslichen Beteiligungen schon etwas länger drin ist. Man muss fairerweise sagen, für einen Milliardär macht natürlich Langlebigkeit auch nochmal doppelt und dreifach Sinn, weil sein Leben voller Annehmlichkeiten dann möglicherweise etwas länger dauert. Aber davon mal ab, ja, abseits der Pfade zu suchen, wird sicherlich, wenn Value ein größeres Thema wird, beziehungsweise das ist es ja zum großen Teil schon noch interessanter. Du hast eine Perspektive ganz bewusst gewählt, dass du Deutschland und zum Teil auch Europa mit einem gewissen Abstand beobachten kannst. wenn ich mich jetzt in deutschen Foren bewegen will, dann bekomme ich, glaube ich, nicht ganz ein repräsentatives Stimmungsbild, weil, woran auch immer das liegt, in den sozialen Medien der Zustand des Landes, der sicherlich in vielen, unter vielen Aspekten auch bemerkenswert ist, nicht im positiven Sinne, nochmal extra kritisch besprochen wird. Aber tatsächlich gibt es natürlich wirklich Entwicklungen, gerade auch gegenüber den Emerging Markets, die vielleicht natürlich sind für eine alternde Gesellschaft, vielleicht auch hausgemacht sind. Aber wenn du jetzt diese Perspektive von außen so einnimmst, machst du dir Sorgen, dass, ich finde, Europa ist ein bisschen zu groß, weil man es auch nicht verallgemeinern kann oder pauschalisieren kann, aber machst du dir Sorgen, dass Deutschland als Investmentstandort, ja, die meisten deutschen Anleger halten nach wie vor deutsche Aktien, noch weiter an Boden verlieren könnte?
Das ist leider die Einschätzung, zu der man kommen muss, wenn man es von außen betrachtet. Also Deutschland hat wahnsinnige Qualitäten, die keiner in Frage stellt. Und also da könnten wir lange drüber reden. Gleichzeitig hast du, glaube ich, schon das richtige Stichwort geliefert, alternde Gesellschaft. Und wenn man nach Deutschland kommt und da halt eben nicht ständig wohnt, hat man schon den Eindruck, das ist ein Land, dem ist irgendwie die Energie ausgegangen. Also man lebt dort auf hohem Niveau eigentlich. Es ist alles sehr nett. Das ist eben auch so die Qualität, die ich meine. Alles hat irgendwie hohe Qualität. Aber es ist irgendwie, es ist die Luft draußen und man lebt von der Vergangenheit. Und ich habe gerade dieser Tage wieder eine Aufstellung gesehen. Also zum Beispiel hat Großbritannien mehr Unicorns, also Einhörner im Venture-Capital-Bereich, als Deutschland, Frankreich, die Niederlande und noch zwei andere Länder zusammen. Also die Dynamik ist selbst in Europa woanders und sie ist ganz klar nicht in Deutschland. Die deutsche Börse gibt immer wieder viele Chancen dort. Ich muss sagen, dass unter den europäischen Märkten ich die deutsche Börse einschätzen würde als relativ transparent und da sind relativ viele gute Analysten unterwegs. Also da ist der Wettbewerb meines Erachtens höher als woanders. Ich würde in Europa zum Beispiel als sehr interessant einstufen, auf jeden Fall schon mal England, sehr viele börsennotierte Unternehmen und England, also London, ist immer ein klassischer Markt gewesen für IPOs, aber kein guter Markt für das anschließende Trading. Also die sind gut, wenn es darum geht, Aktien zu platzieren, aber dann gerät das alles irgendwie in Vergessenheit. Deswegen gibt es in Großbritannien immer wieder sehr viele Werte, die übersehen werden. Es ist gleichzeitig ein sehr offener Kapitalmarkt. Deswegen finden da im Moment reihenweise Übernahmen statt, schon seit 2 Jahren, die dann oft zu sehr hohen Prämien stattfinden, weil die Aktien so unterbewertet sind. Also in Deutschland, ich sage jetzt mal so grosso modo, wenn eine Übernahme kommt, ist wahrscheinlich die Prämie 20 oder 30%. In Großbritannien ist sie im Moment irgendwo zwischen 50 und 100%. Also es ist eine völlig absurde Situation, aber rational nachvollziehbar aus den Gründen, die ich eben gesagt habe. Und dann Länder wie Belgien haben zum Beispiel überraschend viele Technologieunternehmen. Frankreich ist, glaube ich, sehr intransparent, ist ja auch ein großes Land, da gibt es einfach viele Werte. Dann gibt es auch noch so ein paar Outlier. Also ich fand Polen immer sehr interessant. Die haben jetzt leider auf die Mütze gekriegt, weil sie natürlich sehr nah an dem Ukraine-Konflikt dran sind. Aber Polen hat sehr viele auch Unternehmen im Healthcare-Bereich, im Gesundheitsbereich, im Technologiebereich. Also da so ein bisschen weiter den Blick schweifen zu lassen über Deutschland hinaus, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Das soll Deutschland nicht total schlecht machen. Es gibt dort wahnsinnige Chancen, wie gesagt. Aber die Börse ist ein bisschen begrenzt und sie ist schon ein bisschen überanalysiert. Also da werden nicht die größten Gewinne gefunden.
Da finde ich, da sprichst du noch ein sehr gutes Thema an, denn Informationsbeschaffung. Wir haben ja das schon mal angedeutet, du hast es schon mal angedeutet. Informationsbeschaffung bedeutet natürlich auch, über den Horizont hinauszuschauen. Und gerade England ist meines Erachtens ein Gradmesser dafür, dass wir, ich glaube, verglichen mit vielen anderen Orten auf dieser Welt, eine Presse haben, die wir durchaus noch als frei bezeichnen kann, zumindest frei in der Meinungsäußerung. Aber nur weil ich frei in der Meinungsäußerung bin, heißt das natürlich nicht, dass diese Meinungen auch diversifiziert ausfallen. Und ich finde, England ist dafür ein fantastisches Beispiel. Seit dem Brexit wird praktisch jede Studie herangezogen und über jeden Trucker-Streit scheint man sich beinahe hämisch zu freuen, um zu sagen, seht mal her, das alles hättet ihr nicht haben müssen, wenn ihr doch im Schoße der EU geblieben wärt. Das heißt also, selbst bei Zeitungen, bei denen man normalerweise hin und wieder auch vernünftige Artikel findet, ich möchte das gar nicht zu sehr thematisieren, also wir haben hier noch eine Meinungsvielfalt, denke ich, Aber es gibt halt so übergeordnete Themen. Dazu gehört Krieg, dazu gehört alles, was rund um den Euro stattfindet, wo die Meinung doch zumindest so einhellig ist, dass man annehmen könnte, ja, es gäbe hier eine gewisse Agenda dahinter. Und Großbritannien, ja, der Brexit hat letztlich für Großbritannien, ich glaube, nachdem wir bekommen hier die Umfragen, nachdem wir sagen, das konnte alles nicht gut gehen, seht her, es ist auch nicht gut gegangen. Aber das, was du jetzt zum Beispiel da gerade ansprichst, ist ja eine völlig gegensätzliche Entwicklung. Und wenn man sich, ja, Leute wie Jim Mallon, der dir ja auch ganz gut bekannt ist, oder vielleicht sogar mehr, der hatte eine ziemlich deutlich sich pro Brexit geäußert. Und es ist eben nicht so, auch wenn man sich die Währung anschaut, dass Großbritannien hier den Anschluss komplett verloren hat. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass man für eine echte Informationsbeschaffung eben über die heimischen Medien hinausgehen muss. Ich glaube, das ist etwas, was du auch machst. Also sich letztlich auch anzuschauen, was sprechen denn andere Medien, andere Länder, andere Kulturen ja auch. Wie sehen die diese Lage? Um hier irgendwie, das ist vielleicht heute leichter als früher, dann auch ein diversifiziertes Meinungsbild zu erhalten. Nicht nur zu Unternehmen, sondern auch zu Gesellschaften.
Ja, also das ist so eine andere Beobachtung, die ich mache, wenn ich nach Deutschland komme. Und ich versuche da eigentlich so objektiv zu sein wie möglich. Aber wenn man dann, also wenn ich bei meiner Mutter dann immer mal die Nachrichten mitschaue im Fernsehen und mir andere deutsche Medien anschaue, da ist schon ein ungewöhnlicher Grad an Gleichschaltung im Denken vorhanden. Das muss man ganz klar sagen. Und gefühlt im Bekanntenkreis merke ich auch, dass viele Leute, ich würde mal sagen, die Mehrheit der Leute nicht mehr denken, dass sie frei ihre Meinung äußern können, ohne dass sie dadurch Risiken eingehen. Und das ist ja eigentlich verheerend, muss man ja mal ganz klar sagen. Und dann gibt es ja auch den laufenden Witz darüber, dass die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, ist jetzt quasi für die Deutschen das, was früher mal Westfernsehen für die Ostdeutschen war. Finde ich, hat durchaus was für sich. Und egal, was man über jetzt zum Beispiel England denkt oder den Brexit, da ist die Meinungsvielfalt hier schon deutlich ausgeprägter. Und ich sage mal, grundsätzlich der Grad an persönlicher Freiheit und die Art und Weise, wie man hier sprechen darf, ist hier definitiv auch ganz anders als in Deutschland. Alles immer verbesserungswürdig, es ist nirgendwo perfekt. Aber auch genau aus dem Grund versuche ich halt eben auch einfach Publikationen aus aller Herren Länder zu lesen. Also der Tag hat leider nicht genug Stunden, um wirklich so viel zu lesen, wie ich das gerne machen würde. Aber Lektüren aus unterschiedlichen politischen Bereichen, aus unterschiedlichen Bereichen des politischen Spektrums sind schon mal auf jeden Fall Pflicht und dann auch ein bisschen geografisch diversifiziert. Und dann kann man sich, denke ich, relativ objektiv eine Meinung bilden. Wenn man nur aus einem Land vielleicht ein oder zwei Publikationen liest, dann kann man schon sehr leicht in der heutigen Zeit gerade wahrscheinlich auch mehr als früher, kann man relativ schnell ein verzerrtes Bild der Realität bekommen.
Sven, ich glaube, ich habe schon ein ziemlich klares Bild davon, wo wir beim nächsten Mal weitermachen können und wieder einsteigen. Darauf freue ich mich sehr und ich danke dir für dein Gespräch und für deine interessanten Ausführungen. Alles andere zu deinem Wirken und Tun und wo man dich erreichen kann, wie man dich erreichen kann, also klar, eine Reise auf die Insel Sark lohnt immer und wenn da so wenig Menschen leben, da wird man dich wahrscheinlich auch treffen, aber es geht auch vorübergehend dann schneller. All das verlinke ich hier unter dieser heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, Sven Lorenz.
Besten Dank, Lars. Bis die Tage. Ciao.
Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, um ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Sag mir doch auch, ob dir Gespräche dieser Art gut gefallen haben. Dann werde ich nämlich nach weiteren sehr interessanten Gesprächspartnern suchen. Den einen oder anderen habe ich da schon auf der Liste. Ja, und am allerwichtigsten ist aber, dass wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, dein Lars.